Was würde fehlen ohne die Kirche? Was bedeutet die Kirche eigentlich? Was will sie überbringen? Und gibt es moralische Grundwerte des menschlichen Lebens, die ohne die Kirche in Vergessenheit gerieten? Kirche ohne Moral, was die Kirche trotzdem zu bieten hat. So heißt das Buch, das Peter Schallenberg geschrieben hat. Professor Peter Schallenberg ist Direktor der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle in München-Gladbach und Inhaber des Lehrstuhls für Moraltheologie an der Theologischen Fakultät Paderborn. Guten Tag.
Guten Tag.
Beginnen wir mal mit einer kurzen Gesellschaftsanalyse. In Ihrem Buch schreiben Sie, ich zitiere mal zwei Sätze, Gott ist in unserer postmodernen Zeit so wenig bekannt und anschaulich wie Rotkäppchen oder die sieben Zwerge und die Kirche wird nur noch als nützlich wahrgenommen, wenn sie zur Verbesserung des diesseitigen Lebens entscheidend beiträgt, wie etwa in karitativen Einrichtungen. Zitat Ende. Ist also Gott heute noch so wichtig wie Rotkäppchen und Rübezahl?
Also ich bin natürlich der Auffassung, dass er wichtiger ist, sehr, sehr viel wichtiger als Rotkäppchen und Rübezahl. Aber ich habe den Eindruck, dass er in eine Sparte und in eine Schublade von Rotkäppchen und Rübezahl, also in die Sparte märchenhafte Überlieferungen aus vergangenen Zeiten abgelegt wird. Das ist aber nicht jetzt eigentlich meine Idee, sondern ich bin darauf gekommen und angestoßen worden zu diesen Überlegungen durch Charles Taylor, einen kanadischen Philosophen, der umfangreich schon vor Jahren angefangen hat zu forschen, zu dem eigentümlichen Phänomen der Säkularisierung in westlichen Gesellschaften. Also eine eigentümliche Gottesvergessenheit, nicht so sehr eine Kirchenvergessenheit. Die gibt es durch alle Zeiten hindurch. Die gab es in der Renaissancezeit, zu Voltaires Zeiten, erst recht in der Französischen Revolution und. Aber das Phänomen der Gottesvergessenheit, was wir manchmal auch in der Menschheitsgeschichte haben, bei den alten Griechen zum Teil auch, das ist, glaube ich, in dieser flächendeckenden Weise neu. Und Charles Taylor eben, der inzwischen hochbetagt ist, hat das nochmal zusammengefasst auf über 1200 Seiten seines Buches »Ein säkulares Zeitalter«, ist die deutsche Übersetzung. Und da stellt er eben fest, im Grunde ist die Erfahrung von Gott inzwischen in der westlichen Welt auf Null gesunken.
Gottes Vergessenheit als Stichwort. Ja, was fehlt den Menschen denn, wenn sie nicht an Gott glauben, sondern an, ich sag mal, Schalke 04 oder schöne Musik, Poesie oder sich im Wald statt in der Kirche spirituell aufladen? Das Leben, kann das auch ohne Gott lebenswert sein?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das würde ich sagen, wir brauchen den Leuten nicht einreden, dass sie krank sind, damit wir sie dann mit Hilfe Gottes gesund machen müssen oder dürfen. Ich würde sagen, man kann das zeigen, hochentwickelte Länder dieser Welt, und das ist im Grunde das Provozierende ja auch an den Thesen von Charles Taylor, es zeigen hochentwickelte Länder dieser Welt, dass man einen florierenden Sozialstaat, einen Wohlfahrtsstaat haben kann, eine menschenwürdige Gesellschaft ganz ohne Gott auskommen kann. Nebenbei bemerkt hat das übrigens ja einer unserer großen Philosophen und Rechtsgelehrten, Hugo Grotius, schon nach dem Dreißigjährigen Krieg oder im Dreißigjährigen Krieg bestätigt und unterstrichen, dass man also besser darauf verzichtet, sich im Namen Gottes die Schädel einzuschlagen und auf Gott verzichtet im öffentlichen Gespräch, damit man friedlich miteinander lebt. Ich würde sagen, es fehlt gar nicht viel, außer es entdeckt jemand, dass es schön wäre, möglicherweise mehr zu hören, als der Alltag einem bereitstellt. Also es ist sozusagen die Begeisterung für Zwölftonmusik. Wenn man sie einmal hört, möchte man sie nicht mehr missen.
Das ist jetzt aber, Sie im ersten Teil, dem, was Sie sagten, da hatte ich fast den Eindruck, ich spreche mit jemandem von der Giordano-Bruno-Stiftung, mit einem Kirchenkritiker, wenn sich die Leute der Kirche wegen den Schädel einschlagen, das ist ja genug, oft genug in der Geschichte passiert, dann lieber keine Kirche und im Alltag kommt man ganz gut durch, auch ohne Gott. Trotzdem sagen Sie, irgendwas vermisse ich. Ich habe jetzt noch nicht so viel und oft Zwölftonmusik gehört, aber ich vermisse sie jetzt auch nicht so richtig.
Okay, das Beispiel ist etwas steil. Ich ziehe es des Fortkommens halber zurück und nehme beispielsweise, wenn wir wüssten, folgendes Beispiel, wenn wir wüssten, was für Töne die Pferde hören, würden wir wünschen, diese Töne zu hören und würden wir vielleicht, wenn wir sie hören würden oder gehört hätten, nicht mehr darauf verzichten wollen, sie zu hören. Das Beispiel kommt ursprünglich von Robert Spähmann, der sagt, könnte es sein, dass ein Ungläubiger sich zum Gläubigen verhält, wie jemand, der Ballett ohne Musik hört und wenn er es mal gehört hat mit Musik, es nicht mehr missen möchte. Das heißt, ein Punkt in dem Buch ist ja ein Ausgangspunkt, dieses berühmte Zitat von Karl Rahner, was ich sehr liebe, schon seit Studentenzeiten. Der Fromme der Zukunft wird Mystiker sein, jemand, der Gott erfahren hat, oder er wird nicht sein.
Ja, genau so, richtig zitiert. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Trotzdem will ich noch mal auf das Beispiel mit dem Balletttanz zurückkommen. Dann muss ich ja mal, um es zu vermissen, erlebt haben. Aber ja. Ich habe kein epiphanisches Erlebnis gehabt. Also wie soll das sein? Wie kann ich denn diese Ballettmusik hören, um sie nicht mehr vermissen zu wollen?
Wenn wir die Antwort auf diese Frage wüssten, Herr Schröer, dann wären wir beide nicht hier, sondern würden durch die Welt reisen und berühmte Vorträge halten. Das ist, glaube ich, genau auf den Punkt gebracht, die Frage, wie kann man, Charles Taylor sagt das, in einer entzauberten Welt so viel Zauber wieder reinbringen, also in einer durchgestylten technischen Welt so viel Zauber wieder reinbringen, dass man sich danach sehnt, etwas von dem Zauber zu erfahren. Ich bringe noch einmal ein Zitat, nicht um das zu verunklaren, sondern um deutlich zu machen, worum es mir geht. Ich muss oft an diesen Satz von Saint-Exupéry denken, aus einem Brief, einem seiner letzten Brief an einen General. Da sagt er, man kann nicht mehr von Kreuzworträtseln, Kühlschränken und Bilanzen leben. Man kann es einfach nicht mehr. Das heißt, wenn man keine Erfahrungen mehr macht, von einer Welt, die nicht selbst gemacht und selbst gedreht und selbst fabriziert ist, dann fehlt etwas Entscheidendes. Das würde ich sagen, ist ungefähr eben meinethalben statt Schönberg-Musik Mozart-Sonate. Jedem, der nie eine Mozart-Sonate gehört hat, würden wir sehr wünschen und missionarisch auf die Sprünge helfen, dass er eine Mozart-Sonate hört. Das würde ich ungefähr mit der Gottesfrage verbinden.
Jetzt nochmal das Zitat, das Sie eben gerade schon benutzt haben. Der Fromme der Zukunft wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein. Das ist der berühmte Satz, viel zitiert, des Theologen Karl Rahner. Warum hat er recht?
Er hat recht, weil das zentrale Wort erfahren lautet. Es bringt nichts, sozusagen Gott in das eigene Denken einzubauen, wie wir davon ausgehen, dass eins und eins zwei ist. Wir sind auf die Gesetze der Naturwissenschaft, auf die Naturgesetze, auf die Mathematik angewiesen, weil wir sie zum Überleben brauchen. Bis zum Krankenhaus, bis zur OP, bis zur künstlichen Intelligenz, zu allem. Wir sind auf Gott nicht in der gleichen Weise angewiesen, sondern indem wir bestimmte Erfahrungen machen, kommen wir ins Nachdenken. Möglicherweise auch, vorhin haben Sie gesagt, epiphanisch. Ja, das kann sein, dass man ein Bekehrungserlebnis hat. Hatte ich aber auch nicht, komme ganz normal aus dem Sauerland und hatte einen wunderbaren Heimatpfarrer und eine katholische Familie und habe aber den Eindruck gewonnen, dass das Nachdenken über Gott und die Tatsache, dass mich jemand in dieses Leben gestellt hat und mich jemand erwartet, und das gilt für jeden Menschen, dass das ein sehr wertvoller Bestandteil meines Lebens ist. Das ist mit Erfahrung gemeint. Wie es zu dieser Erfahrung kommt, das ist sehr rätselhaft.
Mystik bildet eine Brücke zwischen der Welt der Technik und der Welt der Moral. Auch das schreiben Sie. Können Sie uns das erklären?
Ja, die Welt der Technik, das glaube ich, haben wir schon kurz skizziert. Die Welt der Technik ist das, was die alten Griechen die Welt des Herstellens nannten, die Welt des Machens. Sokrates geht seinen Zeitgenossen schon damit auf die Nerven, dass er sie fragt, was machst du da, was machst du da, was machst du da, warum, wozu? Und am Ende steht die Frage, wozu will ich eigentlich überleben, alt werden? Ich will Erfahrung machen, sagen die Griechen. Und das deutsche Wort zeigt das ja noch, mit dem Schiff fahren, um die Erfahrung zu machen, dass mich am Ende einer langen Irrfahrt Penelope erwartet und mir treu geblieben ist, wie bei Odysseus. Also, die Welt der Technik ist nicht selbst referenziell, sondern wir benutzen die Welt der Technik damit. Und dieser Frage, glaube ich, kann keiner ausweichen. Aber wir benutzen die Welt der Technik nicht, damit wir perfekt funktionierende Menschen sind. Das würde ich mit Moral verbinden. Sondern damit wir eine Erfahrung machen, aus der heraus wir dann das Gute anstreben.
Also indem wir uns als defizitär erfahren?
Als defizitär ist jetzt sehr stark ausgedrückt. Als ergänzungsbedürftig durch Freundschaften, durch befreundete Menschen, als angreifbar, als verletzbar, als, ja, in dem Sinne defizitär, als sehnsuchtsvoll. Die alte Theologie hätte wahrscheinlich gesagt, sehnsuchtsvoll, desiderium naturale. Das natürliche Verlangen, mehr zu erleben als nur den 100. eigenen Geburtstag.
Und das wäre dann also die Moral. Sie schreiben weiter, wir benötigen eine mystische, nicht eine moralische Kirche in der inzwischen säkularen Welt. Warum beginnt denn da alles mit der Mystik? Warum fängt für die Kirche da alles an?
Weil ich sagen würde, die Kirche verfehlt dann ihren Auftrag, wenn sie uns nicht mehr einen Raum von überalltäglicher Erfahrung zur Verfügung stellt. Denken wir an die Vater unser, bitte unser tägliches Brot gib uns heute, heißt ja eigentlich unser übertägliches Brot gib uns jetzt schon, also unser jenseitiges Brot gib uns jetzt schon, also ein Brot, das über die Alltäglichkeit und die Technik hinausgeht. Und die Kirche hätte den Auftrag und hat den Auftrag, solche Räume zur Verfügung zu stellen, in der Liturgie und in der Caritas, dass ein Raum entsteht, in dem ich verspüren kann, ich bin absolut geliebt. Wenn sie nur einen Raum herstellt, in dem alles perfekt funktioniert, dann ahmt sie im Grunde nur das nach, was unsere normal entwickelte Welt auch schon tut.
Nun denken Sie diesen Gedanken noch weiter. Ich zitiere wieder aus Ihrem Buch. Der Glaube an Gott dient also nicht zur Erkenntnis dieser Grundgebote. Gemeint sind Schutz des Lebens, der Wahrheit, des Eigentums und von Ehe und Familie. Das könnte man auch alles aus einem Humanismus heraus begründen. Er dient aber, und jetzt kommt Ihr Gedanke, zur Verstärkung der Verantwortung und Verabsolutierung der Gebote. Warum?
Ungefähr vielleicht wie Immanuel Kant das sich denkt, dass Gott, Seele und Sterblichkeit dazu dienen, meine Kraft in die Verwirklichung wirklicher, absoluter Gutheit zu verstärken. Das ist ungefähr ja das Argument von Immanuel Kant. Die Postulate Gott, Seele und Sterblichkeit dienen dazu und sind notwendig, damit der Mensch nicht vor der Zeit müde wird, damit der Mensch nicht den Eindruck hat, der Dumme gewinnt, damit man die Kraft hat, über den eigenen Schatten zu springen. Bei Vergebung ganz deutlich. Dass wir über das Geschäft von Austausch, von Gefälligkeiten hinauskommen. Und dazu muss ich bereit sein, etwas zu riskieren, mich zu riskieren, mich hinzugeben, so würde ich sagen. Und das wird befeuert und beflügelt von dem Gedanken, dass Gott mich auffängt, auch wenn ich den Eindruck habe, ich bin der dümmste aller Menschen.
Und das wäre dann das auch, was der Gesellschaft fehlen würde, wenn es keine Kirche mehr gibt, diese Verstärkung und Verantwortung und Verabsolutierung der Gebote?
Das würde ich so sagen. Eine Verstärkung dessen, was jeder Mensch von Natur aus für fair und gerecht ansieht. Was wir Naturrecht nennen, weil jeder Mensch von Natur aus das so sieht. Aber das verstärkt durch den Gedanken, ich muss das nicht tun, weil es dem Naturrecht und dem Naturgesetz entspricht, sondern ich möchte das tun, weil Gott mich dazu befähigt, weil Gott das von mir erwartet, weil Gott große Hoffnungen setzt in mich.
Nun greifen wir mal noch höher ins Regal. Auch das machen Sie in Ihrem Buch. Wir sollten uns nicht durch einen allzu nützlichen Moralismus von der Zeit der Anbrechenden, jetzt kommt der Begriff Ewigkeit, ermüden lassen. Warum denn nicht? Welchen Nutzen hat denn konkret der Glaube an die Ewigkeit?
Das ist genau diese Spannkraft, die darauf hinzielt, dass ich erwartet werde von jemandem, der um das gute Ende meines Lebens jetzt schon weiß. Es gibt so ein schönes Büchlein von Hans Blumenberg, dem großen Philosophen des vergangenen Jahrhunderts. Und Hans Blumenberg schreibt ein kleines Büchlein, Schiffbruch mit Zuschauer, ein schönes Büchlein, ganz kleines. Und da nimmt er den Gedanken der Griechen auf, und Odysseus wiederum steht im Hintergrund, dass wir Schiffbruch erleiden mit unseren Hoffnungen, mit unseren Wünschen, mit unseren Sehnsüchten in unserem Leben, aber dass dieser Schiffbruch sozusagen von dem, der uns auf die Reise geschickt hat, eingepreist ist. Dass es sich nur um einen vorläufigen Schiffbruch handelt und dass wir auf einer letzten Planke unseres Lebens ankommen werden, bei dem, der weiß, dass es gut ist, dass wir ankommen.
Muss man aber dran glauben.
Das ist eine Frage des Glaubens. Insofern eine Frage des Willens. Ich will an mehr glauben als an die technische Funktionalität.
Also glauben auch als letzte Zuversicht, dass wir das, was wir hoffen, auch eintritt.
Genau, glaube als Zuversicht, dass mein Leben ein Ziel hat und dass es ein Ziel hat aus einer Person heraus. Ich glaube, noch einmal wichtig ist zu unterstreichen, dass wir an Gott als Person glauben, nicht einfach nur an ein gütiges Schicksal. Das wäre ein wesentliches Element des Christentums und der katholischen Kirche, dass es eine Person ist, Jesus Christus, der zu mir sagt, dich will ich und auf dich hoffe ich und in dich setze ich große Erwartungen.
Warum? Warum eine Person?
Weil wir das Beste immer in personalen Kategorien denken. So würde meine These sein. Wir denken Liebe als Person. Wir denken Verzeihung als Person. Wir denken Erfüllung als Person. Wir denken nicht in Gegenständen. Wir denken im Grunde ja immer in zwei Kategorien. Gegenstände oder Personen.
Und dann ist Jesus ja nur eine Gedankenstütze.
Das wäre nicht das Schlechteste, dass er das so unterstützt, was Gott in uns an Verstand und an Denken hineingelegt hat. Wir denken ja nicht im Dualismus. Wir denken ja, dass wir als Geschöpfe Gottes, als Menschen auf Sumatra, am Nordpol, auf der Halbinsel Kamtschatka unterwegs sind, mit mehr im Sinn als nur dem Gedanken, ich will möglichst lange überleben, dass wir einen Sinn für Sinnsuche und Sinnfindung haben. Und das unterstützt Gott, indem er Mensch wird in Jesus Christus. Ja, so könnte man das ausdrücken.
Sie sagen aber auch, der Glaube an die Ewigkeit sorgt für Nachhaltigkeit.
Ja, das meine ich in dem Sinne, dass die Ewigkeit ja der nachhaltigste Versuch ist, das Gute zu denken. Wenn wir davon ausgehen, dass wir auf ewig bei dem sind, der uns wollte, der uns erwartet, der mit uns auf ewig zusammen sein will, dann beflügelt das unser Nachdenken über hier und jetzt und unsere Taten und Gedanken und Worte ja in ganz unbeschreiblicher Weise. Wenn morgen alles aus ist, dann schreibt schon Paulus, dann ist es Beste, jetzt möglichst viel aus der Zitrone des Lebens herauszupressen. Aber wenn wir den Eindruck hätten, den Glauben hätten, schärfer ausgedrückt, dass jede Minute dieses Lebens zählt für die Ewigkeit, dann würde ja unser ganzes Leben in einem ganz anderen Licht erstrahlen.
Wir müssen aber auch immer den Ansporn haben, uns darauf einzulassen. Und dazu motiviert die Kirche im Augenblick eher nicht. Sind Sie denn optimistisch, was die Zukunft der Kirche betrifft? Im Augenblick bietet sie uns eher ein, man möchte schon fast sagen, peinliches Bild. Krach, Gezänk, der eine bestimmt den anderen prominent vor Gericht. Das will doch keiner, der nach Sinn und Erfüllung sucht und sich da öffnen will, haben.
Da haben Sie vollkommen recht. Punkt. Absatz. Umso wichtiger aber wäre es, und das war eben ja ein Wunsch von mir oder eine Absicht von mir mit diesem Büchlein, deutlich zu machen, was ist denn die eigentliche Aufgabe der Kirche? Was hätte sie eigentlich zu tun und was soll sie tun? Und das fängt aber bei jedem Einzelnen von uns an. Das hat jetzt nicht so sehr mit der berühmt-berüchtigten Amtskirche zu tun, mit den Schreibtischen und den Amtsblättern und den Verordnungen und den Streitigkeiten und den Rechthabereien, sondern das hat damit zu tun, dass jeder Einzelne darüber nachdenkt, warum bin ich getauft, was bietet mir das für einen Horizont, was gäbe es für Möglichkeiten, wenn ich zu den Sakramenten gehe, in der Liturgie gehe, was bedeutet mir Matthäus 25, was er dem Geringsten getan hat, habt ihr mir getan, wenn ich das als Stimme Gottes höre, in meinem Gewissen, in meinem Herzen, woran denke ich abends als Letztes, morgens beim Aufwachen als Erstes, diese Gedanken, das ist, meine ich, das Entscheidende, was Kirche ausmacht.
Und da sind Sie optimistisch?
Da bin ich optimistisch. Na, sagen wir mal, dass das nötig ist, sehr optimistisch, dass das am Leben bleibt. Ja, relativ optimistisch. In unterschiedlichen Ländern dieser Welt unterschiedlich. Im postmodernen Westen, nochmal Charles Taylor, ist es sehr viel schwieriger, Begeisterung für 12-Ton-Musik hervorzurufen oder auch meinethalben für Mozart-Sonaten, als das vielleicht vor 100 Jahren war. Aber es ist notwendig, es ist möglich und ich bin optimistisch, dass das gelingt.
Und auch viel herausfordernder. Also lassen wir uns herausfordern.
Auf jeden Fall. Sehr viel spannender, ganz gewiss, als vor 70 Jahren. Sehr viel spannender, ganz gewiss. Da bin ich sehr zuversichtlich.
Vielen Dank, Peter Schallenberg. Der Professor für Moraltheologie an der Theologischen Fakultät Paderborn hat ein spannendes Buch über den Nutzen der Kirche geschrieben. In dem Buch lotet er das Verhältnis der Kirche zur Moral aus und sagt, dass sich Kirche ohne Mystik und Besinnung auf Spiritualität überflüssig macht. Und genau diese Grundwerte der Kirche können dann auch die Verantwortung und Verabsolutierung der mitmenschlichen Grundwerte verstärken und manifestieren. Kirche ohne Moral heißt sein Buch. was die Kirche trotzdem zu bieten hat. Erschienen ist das Buch im Bonifatius Verlag, kostet 20 €. Vielen Dank.
Dankeschön.